vom Saulus zum Paulus, sagt man. Was ist passiert, dass Paulus sich in seinem Leben so geändert hat? Alle, die Eltern hier sind, und einige unter uns sind ja hier Eltern. Ich meine, was macht man sich nicht für Sorgen bei den Kindern? Am Anfang, wenn sie frisch geboren sind, wenn die einen Pickel haben, dann denkt man schon, das ist herausfordernd, aber das geht noch. Dann fangen die an zu schreien und man weiß nicht warum, das kann einen auch stressen. Ich persönlich finde, eigentlich fangen die Sorgen erst richtig an, wenn die Kinder in die Schule kommen. Boah, irgendwie der Ernst des Lebens ist nicht für die Kinder, sondern für die Eltern, finde ich. Also da geht's los. Und wenn man dann sieht, wie sein Kind irgendwie einigermaßen durch die Schule durchgeht, das alles irgendwie hinkriegt und dann nach der Schule sogar auch noch weiß, was es werden will und nicht irgendwie sowas sagt, ich mach mal später irgendwas mit Medien oder so, sondern irgendwie da konkrete Handlungsschritte sind, obwohl Medien auch echt voll okay ist, dann ist man als Eltern, finde ich, schon so ein bisschen erleichtert. Und wenn die dann noch einen Partner, Partnerin finden, wo man denkt, ja, das ist okay, das ist nicht der wilde Wahnsinn oder so, dann denkt man, man kann sich so langsam so ein bisschen zurückziehen und so ein bisschen zurücklehnen und so ein bisschen sich entspannen. Da hat man als Eltern doch eine ganze Menge Vorstellungen, wie das mit den Kindern mal so später werden soll, was sie schaffen sollen, wie die so leben sollen. Und sicherlich haben sich auch solche Gedanken die Eltern von Saul gemacht. Sie haben ihren Sohn nach dem ersten König Israels benannt, also Shaul. Und sie waren ebenso wie der erste König Israels aus dem Stamme Benjamin. Und von daher fanden sie es ganz passend, ihren Sohn also nach der ersten wichtigen Person des Stammes Benjamins, nämlich König Shaul, zu benennen. Sie haben in der Erziehung ihres Sohnes genau auf die Einhaltung der jüdischen Traditionen geachtet. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, ihren Sohn in Jerusalem bei einem der anerkanntesten Lehrer unterzubringen, Gamaliel der Ältere. Gamaliel der Ältere war ein Enkel von Hillel und Hillel ist einer der bedeutendsten Religionslehrer im Judentum bis auf den heutigen Tag. Dieser Hillel, also der Großvater von Gamaliel, hat einmal auf die Frage geantwortet, was das größte Gebot sei. Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung. Und da merkt man, dass die Art und Weise, wie Hillel argumentiert und denkt, echt nahe an dem ist, was Jesus auch gesagt hat und geantwortet hat auf die Frage, was ist das größte Gebot? Mir persönlich scheint, dass diese weltoffene und barmherzige Sicht, die sowohl Hillel als auch Gamaliel hatten, bei Paulus, also Saul, Shaul zuerst nicht ganz so richtig verankert war. Shaul war mehr so ein Eiferer für den Herrn. Darum, als die Anhänger des neuen Weges, so nannten sich die Christen, sich weiter ausbreiteten, ist er nicht bereit, wie sein ehemaliger Lehrer Gamaliel, darauf zu warten, bis die Angelegenheit von sich alleine regelt oder einfach nicht von Gott unterstützt wird, so wie es in Apostelgeschichte 5 beschrieben wird, sondern er will die Sache jetzt sofort regeln, indem er im Auftrag des Sanhedrin, des obersten jüdischen Gerichtses, diese Sektierer bis nach Damaskus hin verfolgt, gefangen nimmt und bestrafen will. Und dann tritt, so wie wir es eben gehört haben, Jesus in sein Leben. Einfach so. Vollkommen unvermittelt und ungeflaggt. Und die Anweisung hier ist ganz klar. Geh nach Damaskus, dort wird dir gesagt, was du tun sollst. Da war kein Platz zum Verhandeln. Kein Platz für einen theologischen Einwurf. Kein Platz für seine Träume und Ziele. Aber als ausgebildeter Theologe muss Saul ja dann irgendwann doch das innerlich begreifen, was ihm da eigentlich passiert ist. Und er muss auch für sich selber und für seine Eltern und für die ganze Familie und für Freunde, Verwandte, Kollegen, für all die Leute, mit denen er gelebt hat, muss er ja irgendwie erklären können, wie es passiert ist und wie es trotz allem Wahnsinn Sinn macht, dass aus dem pharisäischen Saul ein christlicher Paulus wird. Und warum genau das, dieser Weg, den Paulus jetzt geht, der richtige Weg ist. Und warum der Messias nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen gekommen ist. Und warum diese nicht-jüdischen Menschen, die auch zu dem Messias dürfen, noch nicht einmal beschnitten werden müssen. Und wie es sein kann, dass er, der ehemalige Pharisäer, sogar mit diesen unbeschnittenen Menschen gemeinsame Sache macht. Und über die Erklärung, wie das alles zusammenpasst und was es bedeutet, darüber hören wir im dritten Kapitel des Philipperbriefes. Da schreibt er: Denn wir sind eigentlich die Beschnittenen. Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen. Wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören. Irdische Vorzüge spielen für uns dabei keine Rolle. Obwohl ich selbst mich durchaus auf solche irdischen Vorzüge berufen konnte. Wenn sich also irgendjemand auf seine irdischen Vorzüge berufen will, ich hätte jedenfalls noch viel mehr Grund dazu. Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und stamme von Hebräern ab. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer. Über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde. Und was meine Treue gegenüber dem Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Die perfekte Vergangenheit des Saul wies also auf eine perfekte Zukunft hin. Perfekte Abstammung. Hebräer von Hebräern. Ey, nicht so irgendeine Mischehe oder so, sondern reines Blut bis hin zu Benjamin. Perfekter Lebensbeginn, am 8. Tag beschnitten. Also, wenn er Mittwoch geboren worden wäre, Mittwoch beschnitten, weil man in der Antike den ersten Tag mitzählt. Für uns sind es 7 Tage, für die waren es 8 Tage. Perfekte Lebensgestaltung, Pharisäer. Pharisäer waren die Menschen, die heutzutage wahrscheinlich auf YouTube jede Menge Videos hochladen würden mit, wie man sein Leben noch mehr auf Gott ausrichten kann, wie man sogar die Salzkrümel hinter der Küchenspüle noch verzehnten kann oder so. Also Pharisäer sein bedeutete perfektionieren das ganze Leben lang. Und so einem, der das alles so super hinkriegt, stehen ja alle Möglichkeiten offen. Vielleicht würde er irgendwann mal Nachfolger seines Lehrers Gamaliel im Sanhedrin werden und im hohen obersten Rat sein. Die Begegnung vor Damaskus macht Saul klar, es gibt eine größere Macht. Und die ist von seinem perfekten Lebenslauf nicht unbedingt so beeindruckt, wie er es sich vielleicht vorgestellt hätte. Diese größere Macht sieht für ihn einen ganz anderen Lebensweg vor und sagt ihm einfach: Komm nach Damaskus, da wird dir gesagt, was du tun sollst. Wie begründet Paulus nun seinen neuen Glauben? Welche Parameter hat er? Welche Werte? Welche Folgen hat es, dieser neue Glaube? Paulus schreibt weiter: Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tode zu gelangen. Der Satz, in dem alle Glaubensweisheiten dieses Paulus zusammengefasst sind, ist ganz deutlich zu sehen. Man kann ihn ganz deutlich als gelben Satz erkennen. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und diese Erkenntnis stellt sein Leben auf den Kopf. Nicht mehr seine eigene Leistung, egal wie groß sie auch war, ist vor Gott relevant, sondern dass er an Christus glaubt, auf ihn vertraut. Also dieses Glauben darf man jetzt nicht zu verstehen, weil ich an Christus glaube, ich glaube jetzt perfekt und weiß alles ganz genau und deswegen, dann wäre man wieder im Pharisäertum, sondern ich vertraue auf Christus. All die früher gesteckten Ziele, all seine früheren Leistungsnachweise, all das ist nichts. Vielleicht ist es sogar eher hinderlich. Diese Erkenntnis, dass der Glaube allein genügt, das ist das, was wir Christen die gute Nachricht nennen. Wie fühlt sich das an, diese gute Nachricht? nicht mehr irgendetwas darstellen zu müssen, was wir eigentlich gar nicht schaffen können. Ich stelle mir das vor, dass es sich anfühlt wie ein Mensch, der einen schweren, schweren Rucksack auf dem Rücken hat und der ihm jetzt abgenommen wird am Ende seiner Suche. Und er kann sich richtig aufrichten, kann in Ruhe ausatmen, er kann endlich gerade stehen. Und der Schmerz auf den Schultern ist jetzt ein anderer Schmerz, weil er davon kündet, dass alles wieder ordentlich durchblutet wird und die Muskeln sich erholen können. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Evangelium bedeutet, deinen Lebensrucksack bei Gott abzugeben. All das, was im Laufe der Jahre in diesen Rucksack hineingekommen ist, an Ansprüchen, an Dingen, die Leute dir gesagt haben, was du alles tun und lassen musst, an Zielen, die du hast, an Dingen, von denen du denkst, die du erfüllen musst, um vor Gott gerade stehen zu können. Alles, was es an Forderungen gibt, all das ist in diesem Rucksack drin und du kannst diesen Rucksack bei Gott lassen. Du musst nichts, gar nichts vor ihm leisten. Jesus hat alles für dich getragen. Lass diesen Rucksack bei Gott und sei frei. Lehn dich zurück und genieße. Und das wollen wir jetzt versuchen, wortwörtlich zu machen. Also lehnt euch mal zurück und entspannt euch. Und das Brassquintett wird uns jetzt ein entspanntes, fröhliches Lied spielen. Ja, da konnte man richtig spüren, wie die Kraft so langsam kommt. Ne? Erst noch so, oh, ist so voll schlapp und so, und dann ist der Rucksack weg, dann wird alles durchblutet, der Rücken richtet sich wieder auf, wenn die Bandscheibe noch okay ist. Und dann spürt man, wie langsam die Kraft wiederkommt. Ja, das ist Evangelium. Kein Rucksack mehr, der mit all den alten Geschichten, mit all den Dingen, die uns auferlegt worden sind, auf unseren Rücken drückt. Wo die Last der Ansprüche, die wir erfüllen müssen, uns immer wieder in die Schultern geschnitten hat. Wir müssen nicht mehr irgendwas Besonderes sein, irgendwie was Besonderes reißen. Wir dürfen einfach in Jesus Christus sein und müssen nichts Besonderes darstellen. Das ist ein super Gefühl. Aber ich meine, ich bin was Besonderes. Ich meine, niemand kann das hier so gut wie ich. Also das möchte ich schon, dass das anerkannt wird, dass das untergeht und es da heißt, ja, da hat der Herr aber heute gut gesprochen. Nee, ey, ich habe das hier vorbereitet. Also wenn ich ehrlich bin, so alles möchte ich doch nicht abgeben. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind mir schon wichtig. Also zum Beispiel, dass ich echt manche Sachen richtig gut kann oder so, das will ich jetzt nicht da einfach untergehen lassen. Ich möchte schon mal auch was Besonderes sein. Kann ich den Rucksack nicht doch nochmal vielleicht kurz zurückhaben? Da steckt noch was drin, was mir gehört, was ich haben will. Ich würde das gerne, oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, so einen kleinen Rucksack zu haben? So einen kleinen Bauchrucksack, wo man so 2, 3 Dinge reinmachen kann und den großen Rucksack kann Gott haben, so die ganzen Sachen, die doof sind. Also 2, 3 Sachen, die ich richtig schön finde, die ich lieb habe, die möchte ich doch auf meinem Brustrucksack haben. Ich glaube, das ist das Grundproblem unseres Glaubens. Gott lädt uns ein, unser Leben ihm abzugeben. Den kompletten Sack, alles, was da drin ist, alles abgeben. Aber wir wollen eigentlich nur bestimmte Dinge Gott abgeben. Die Dinge, die doof sind, die uns belasten, die uns stören. Und dann gibt es aber so ein paar andere Sachen, die wollen wir behalten. Dass wir stolz auf irgendwas sind und da gerne mit angeben. Oder aber, dass wir irgendwo wichtig sind. Oder es können sogar auch negative Sachen sein, wie, dass wir irgendwie eine Schwierigkeit, eine Krankheit oder ein schlechtes Erlebnis hatten. Das möchten wir vielleicht auch gar nicht Gott abgeben, sondern da kann man ja immer so total gut ins Gespräch kommen. Mir geht's heute echt so schlecht irgendwie, ne? Also du kannst mir echt erzählen, aber wenn du meine Geschichte hörst, dann wirst du weinen, ne? Also kümmere dich mal ein bisschen um mich. Also selbst schlechte Sachen können wir unter Umständen festhalten wollen und in unserem Rucksack haben wollen, weil sie uns eine gewisse Geborgenheit geben. Auch wenn sie wehtun, ziehen wir noch einen Nutzen daraus. Das ist das Grundproblem des christlichen Glaubens. Gott möchte uns unsere Last nehmen, unseren Lebensrucksack von unseren Schultern nehmen, aber er will den gesamten Lebensrucksack nicht einen Teil. Der Deal mit Gott ist also entweder oder, alles oder nichts. Gott will das ganze Leben. Und es gibt viel zu gewinnen, wir sind unsere Lasten los. Aber es kostet uns auch was, nämlich die Dinge, die uns lieb und teuer sind und die wir vielleicht gerne behalten würden. Wie war das zum Beispiel beim Paulus? Ist das so, dass es beim Paulus so ganz glatt geklappt hat, dass er seine Lieblingsbausteine seines Lebens, die ihm zwar schon auch Stress gemacht haben, dass er die einfach so abgegeben hat? Was war so das Ding von Paulus? Wenn man den so hört und seine Karriere ansieht, dann denke ich, war ein wichtiger Bestandteil seines Lebens religiöse Leistung. Und da hat er sicherlich das eine oder andere Mal darunter gelitten, dass er Sachen nicht geschafft hat. Aber ich meine, er konnte immer noch auf andere runtergucken, die noch weniger geschafft haben. Wie ist das? Hat er das bei seiner Bekehrung wirklich 100% abgeben können? Er sagt ja, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube, dass die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Hat er wirklich den Leistungsgedanken des Religiösen von sich gelassen, losgelassen? Es gibt interessanterweise noch eine andere Stelle, wo Paulus auch davon erzählt, dass er echt was Besonderes ist und eine besondere Leistung bringt. Und er leitet das damit ein, dass er so krasse himmlische Offenbarungen von Gott kriegt, dass er gar nicht mit anderen darüber reden kann, weil die das gar nicht verstehen würden. Und nachdem er also nur so mal, um einfach mal so darüber zu reden, davon berichtet hat, sagt er dann, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen. Aber der Herr hat mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Also irgendwie, finde ich, klingt das doch, dass er auch noch manchmal so seinen kleinen Rucksack nochmal mitgenommen hat und nochmal schnell das Pharisäertum rausholt und noch ein bisschen guckt, oh, die Offenbarung, die ich kriege oder so. Aber Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass auch Paulus seinen gesamten Lebensrucksack abgibt, alles. Und die Aussage Gottes ist einwandfrei, eindeutig zu betrachten. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er als Pharisäer gelebt hat. Und ich finde, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, das werden vielleicht ganz viele ganz anders sehen, ich finde, diese Eigenart des Paulus, super zu sein, alles richtig zu machen, hangelt sich an der einen oder anderen Stelle immer noch durch und blitzt immer noch ein bisschen auf. Und wir können sehen, auch meiner Meinung nach, auch Paulus hat in seinem Lebensrucksack, den er Gott abgegeben hat und von dem er sagt, meine Vergangenheit liegt hinter mir, das ist alles Dreck, hat er, glaube ich, noch den einen oder anderen Lieblingsgegenstand, den er doch gerne nochmal das eine oder andere Mal rausholen wollte. Wir alle also, sogar Paulus, haben Dinge in unserem Lebensrucksack, die wir nicht so einfach aufgeben wollen. Manchmal geben wir vielleicht gerade deswegen unseren Lebensrucksack erst gar nicht bei Gott ab. Wir finden christlichen Glauben interessant und so und toll und hin und her, aber wir lassen uns nicht 100% auf den Glauben ein, weil wir schon spüren, dass es uns auch etwas kostet, was wir gar nicht so loswerden wollen. Wir nehmen wahr, was für Vorteile es gibt, die Last, die wir haben, von Gott getragen zu bekommen. Aber wir spüren auch, dass wir dafür Dinge aufgeben müssen, die wir nicht aufgeben möchten. Vielleicht ist es auch so, dass wir so unseren Lebensrucksack bei Gott abgelassen haben, aber dass wir immer wieder doch nochmal was nachfordern oder uns irgendwie an ihm vorbeischleichen und nochmal in den Rucksack reingrapschen und nochmal schnell uns wieder was holen. Und dann haben wir den Salat und Gott versucht dann uns davon zu überzeugen, dass das gar nicht gut für uns ist. Gott möchte uns ganz frei machen von den Dingen, die uns belasten und von den Dingen, die im Angesicht Gottes sinnlos sind. Und die Frage ist, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Kann ich wirklich alles von meinem Leben loslassen und in Gottes Hand geben und sagen, mach du damit, was du für angemessen hältst? Habe ich meinen Rucksack abgegeben? Hast du ihn abgegeben? Hast du Teile deines Rucksackes schon mal vor Gottes Theke gelegt und bist noch am Aussortieren? Oder würde man dein Leben beschreiben als einen Menschen, der seinen Rucksack bei Gott abgegeben hat, aber immer wieder versucht, sich doch noch irgendwo einen kleinen Rucksack zu organisieren, in dem noch das eine oder andere Platz hätte? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Die wir uns stellen müssen, weil es wichtig ist, dass wir wirklich frei werden und dass wir sagen können, alles, was ich habe und bin, liegt in Gott. Und darin kann ich mich geborgen fühlen. Und alles andere, was ansonsten mir oder Menschen um mir herum wichtig sein könnte, das erachte ich als nicht nützliche Sachen.